Also auch von mir, hallo. Ich habe mich mal eingestellt, weil doch so viele da sind. In Berlin weiß man ja nie, wie viele kommen. Also ich freue mich, dass so viele da sind, damit die hinten mich auch sehen können und ich euch sehen kann. Genau, wir haben uns so ein bisschen so einen Dreierblock überlegt. Ich werde erstmal erzählen, was unser Zugriff und unsere Idee ist, dass wir uns überhaupt mit den Fragen der kritischen Perspektive auf Digitalisierung in Städten beschäftigt haben. Also unser Fokus ist ganz stark auf Stadt. Und das werde ich relativ zügig machen, wenn es dazu irgendwelche Anmerkungen gibt, Fragen auch immer gerne zwischendurch. Ulf und ich haben solche Veranstaltungen mittlerweile schon sehr oft gemacht. Also wir können ganz flexibel auf alle möglichen Bedürfnisse und Interessen reagieren. Also äußert euch, wenn wir das irgendwie ein bisschen anders vom Format gestalten sollen. Sonst würde ich erstmal vermitteln, was für uns relevante Bezüge sind zur kritische Perspektive auf Digitalisierung und auch entsprechend ein paar Bilder dazu zeigen. Dann werde ich Bezug setzen auf einen kritischen Blick auf Plattformökonomien. Hier in Berlin haben sich ja einige schon mit Plattformökonomie von Airbnb und was sind die Folgen für Stadtentwicklung intensiv auseinandergesetzt. Also auch da war die kritische Geografie hier in Berlin ja auch aktiv. Ich werde deswegen eher einen Fokus darauf legen, Plattformökonomie und Mobilität. Das mache ich aber relativ kurz. Je nachdem, wie intensiv ihr euch da weiter mit beschäftigen könnt, können wir da auch intensiver drüber sprechen. Und dann wird Ulf übernehmen und eher aus einer aktivistischen Perspektive sich mit Digitalisierung in der Stadt beschäftigen. Ein bisschen was zum Hintergrund, warum wir überhaupt mit diesem Buch hierher gekommen sind. Ulf Träger und ich arbeiten schon sehr lange im Kontext von Recht auf Stadt Hamburg zu verschiedenen aktivistischen Themen und wir haben uns immer vorgenommen, in der Arbeitsgruppe, die wir haben, uns mit gesamtstädtischen Themen zu beschäftigen. Also in Hamburg ist es ähnlich wie in Berlin ja auch. Man beschäftigt sich gerne mit den Missständen direkt in der Wohnumgebung und mit dem Kiez, den man liebt. Und wir haben uns vorgenommen, uns immer mit Fragen, die die Gesamtstruktur der Stadt betreffen, auseinanderzusetzen und haben uns mit Arbeitsverhältnissen beschäftigt, haben uns intensiv auch mit Olympiabewerbung beschäftigt und die wieder weggeräumt aus Hamburg. Und wir haben uns auch mit Fragen der Digitalisierung relativ früh beschäftigt und daraus ist eine Publikation erschienen, die ich jetzt auch mal hier mitgebracht habe, weil die Zeitschrift auch wichtig ist, dass ich sie auch bewerben will, die Suburban, eine Zeitschrift, die auch Open Access verfügbar ist und sich schon einige Jahre mit kritischen Perspektiven der Stadtforschung beschäftigt. Und da hatte ich einen Beitrag drin veröffentlicht mit Anke Strüber, auch eine Geografin, wo wir uns mit versucht haben, die Diskussion aus einer Raumperspektive zu Smart Cities zusammenzuführen. Und das hat dazu geführt, dass der Transkript Verlag sich bei mir gemeldet hat und gefragt hat, ob wir nicht dazu ein Sammelband machen wollen. Also das ist auch ein Erfolg dieser Zeitschrift, dass daraus auch mehr entstehen kann. Und das haben Anke Strüber und ich dann sofort gemacht und alle möglichen Kollegen und auch Aktivisten angesprochen, wo wir wussten, dass sie sich mit verschiedensten Aspekten der Smart City beschäftigen. Und daraus ist dieses Buch entstanden, das Sie auch gerne anschauen können. Im Moment ist noch der Missstand, dass nur die Einleitung digital Open Access verfügbar ist, was ein bisschen absurd ist beim Buch zur Digitalisierung. Und ich hoffe, dass wir das bald hinkriegen, dass auch andere Beiträge aus dem Buch verfügbar sind, jenseits von diesem Kaufexemplar. Und ich möchte nur auf zwei Beiträge hinweisen. Ulf hat zusammen mit Thomas Böke einen Beitrag gemacht aus der Perspektive der Arbeit, die beiden gemacht haben, City Data Explosion, eine Veranstaltungsreihe, die immer wieder auch Digitalisierung aufgreift. Und dazu wird Ulf sicher noch was sagen. Ich habe schon mal den ganz dezenten Link hier eingeblendet. Und das ist vor allem in Hamburg und Bremen sind dazu viele Veranstaltungen gelaufen, die das Thema auch in die Diskussion gebracht haben. Und ich habe in dem Buch unter anderem einen Beitrag zur RFID, das im Dialog mit Ulf entstanden ist. Und das ist auch eine Form, die ich wichtig finde. Thomas Böck hat ja schon gesagt, ich bin in der Wissenschaft institutionalisiert, aber das auch zu nutzen, im Gespräch zu bleiben, oder ich kann mir jetzt gar nicht anders vorstellen, dass man auch immer eine Koexistenz hat als Wissenschaftlerin, sich in diese stadtpolitischen Debatten einzubringen. Okay, was sind die Perspektiven, die uns interessiert haben bei dieser Auseinandersetzung? Also das Buch ist ja nur das Ergebnis der Auseinandersetzung, die wir geführt haben. Wir haben uns erstmal dafür interessiert, was sind eigentlich die neuen Infrastrukturen, die mit Digitalisierung relevant geworden sind für die Stadtentwicklung, für die Stadtpolitik, für städtische Kämpfe und Auseinandersetzung. Kurz hier genannt, also es gab eine technologische Revolution, oder wenn man sie Revolution nennen will, aber eine ganz schnelle technologische Veränderung, dass es überhaupt diese Speicherkapazitäten gab, die beschleunigte Übertragungsmöglichkeiten verfügbar gemacht haben, dass es neue Formen der Konnektivität gab, Austausch von Echtzeitdaten und vor allem die mobile Verfügbarkeit von Geoinformationen, die wir auch in unserem täglichen Leben mit den Endgeräten, die wir die meisten von Ihnen auch, sich bei sich tragen, ganz andere Möglichkeiten entstanden sind, Stadt zu nutzen und auch den Zugang zur Stadt, Informationen über Stadt und in der Stadt in den Alltag zu integrieren. Was macht das? In welchen Handlungsfeldern der Stadt spielt das eine Rolle? Da will ich nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber es sind fast alle Handlungsfelder der Stadt, vor allem die Handlungsfelder der Daseinsvorsorge, also Umweltbelange, Verkehrsentwicklung, Mobilität, Sicherheit und so weiter, wo diese Form der neuen digitalen Vernetzung und des beschleunigten Informationsaustauschs, der Kommunikation, des Zugriffs auf Informationen große Veränderungen gebracht haben. Und ich werde gleich in meinem Beispiel vor allem hier auf den Mobilitätssektor eingehen, aber erst nochmal diskutieren, wie diese Technologien eigentlich in der Geschwindigkeit in diese ganzen Handlungsfelder eingegangen sind. Die digitale Transformation wurde vor allem stimuliert von großen IT-Unternehmen. Und die großen IT-Unternehmen haben ein großes Versprechen gemacht, ne? Nämlich die Modernisierung der Stadtentwicklung, die Modernisierung städtischer Lebensqualität, also eine höhere urbane Lebensqualität für alle Menschen in der Stadt, die diese digitalen Infrastrukturen nutzen, effiziente Mobilitätsangebote, auch ein wichtiges Kriterium für die Stadtverwaltung, dass es leichteren Zugang gibt zu Informationen und zur städtischen Dienstleistung, allgemein schnelle Informationsflüsse und so weiter. Ein zentraler Punkt dieses Modernisierungsversprechens ist auch immer Reduzierung von Ressourcenverbrauch. Und das ist immer der positive Treiber, diese digitalen Technologien schnell in die Stadtplanung, Stadtverwaltung einzubringen. Und auf diese Versprechen von Global Players, den großen IT-Unternehmen, das sind vor allem IBM, Cisco, die hier einen großen Einfluss genommen haben. Der Begriff Smart City ist von IBM erfunden worden. Und das ist noch nicht lange her, also 10, 12 Jahre, dass IBM ein neues Handlungsfeld gesucht hat, neue Möglichkeit, Produkte zu vermarkten und erkannt hat, wachsende Städte, eine zunehmende Urbanisierung bietet ein neues Marktfeld und die Adressaten sind vor allem die Stadtregierung von Großstädten. Und dabei war das Angebot, wir schaffen euch diese ganzen Modernisierungsansprüche, die Großstädte in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt haben, bieten wir euch an mit diesen digitalen Technologien und wir können die für euch bereitstellen. Dieses große Versprechen der digitalen Transformation hat eine enorme Ausbreitung gefunden in den letzten Jahren. Ich habe hier noch ein paar Beispiele mitgebracht, also die kommunalen Träger setzen sich intensiv damit auseinander, was kann diese digitale Transformation für uns bringen, die Aufgabe der Daseinsvorsorge zu realisieren. Eine Publikation, die jetzt letztes Jahr erschienen ist, die auch eine große Wirkung gerade entfaltet, der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderung, also der Think Tank für die deutsche Bundesregierung, hat auch sich intensiv mit Digitalisierung und dem Beitrag für eine nachhaltige Zukunft auseinandergesetzt. Das ist eine Tagung, die schon seit einigen Jahren in Barcelona stattfindet, auf dem Expo-Gelände, wo die Anbieter von digitalen Technologien und die Nutzer, das sind in dem Fall größtenteils halt die Kommunalvertreter zusammenkommen. Das sind Riesenkonferenzen, wo die Großkonzerne, die digitalen Großkonzerne ihre Produkte anpreisen. Ja, also das ist wirklich eine Messe, ja, eine Verkaufsveranstaltung, und, wo diese Versprechen, die ich eben erwähnt habe, im Zentrum stehen. Erwähnen möchte ich auch eine Veranstaltung, die letztes Jahr hier in Berlin an der TU stattgefunden hat, die aus meiner Sicht auch einen neuen Impuls gesetzt hat und mit einer kritischen Auseinandersetzung, wo Vertreter von Umweltverbänden, Umweltorganisationen sich zusammengetan haben mit Vertretern, die sich mit einer kritischen Perspektive auf Digitalisierung oder warum eine kritische Nutzung, Aneignung von Digitalisierung, das ist auch ein Computer Chaos Club, BUND und auch Vertreter von der TU Berlin, die eine sehr große Tagung veranstaltet haben, mit verschiedenen Fragen, vor allem, was ist der Nachhaltigkeitswert, bringt das tatsächlich was für urbane Lebensqualität, in dieser Form digitale Infrastrukturen in die Städte zu bringen. Ich habe mir angeschaut, Smart City ist ein neuer Begriff, der von den IT-Unternehmen promotet wird, ist aber das, was damit gemacht wird, eigentlich eine neue Idee. Und das ist keine neue Idee, digitale Infrastrukturen zu nutzen, zu entwickeln, ist nicht so sehr neu. Das Tempo, mit dem Daten übermittelt werden können und vernetzt werden können, das ist neu. Aber die Idee, dass man mit, damals hieß es in den 80er Jahren noch Telematik, also Informationstechnologien zu nutzen für bestimmte Dienstleistungen, war auch in den 80er Jahren schon ein großes Thema. Da hieß es noch virtuelle Stadt und nicht Smart City. Und damals sind aber ganz andere Vorstellungen damit verbunden worden, nämlich eher eine Dystopie, dass eine Telematik dazu führt, dass Städte sich entleeren. Nämlich eine ortsungebundene Entwicklung, dass wir nicht mehr in Städten leben müssen, weil wir können Teleshoppen, wir können Telekommunikation machen, wir können Telearbeit machen. Also wir sind nicht mehr darauf angewiesen, direkt am Arbeitsplatz uns aufzuhalten. Wir müssen nicht mehr in die Shoppingcenter gehen, sondern können das alles von unserem Wohnort machen. Und der Wohnort ist standortflexibel, den können wir uns nach anderen Kriterien aussuchen, aber die Versorgung spielt nicht mehr so eine große Rolle. Also eine räumliche Dekonzentration war die These der Raumplaner in den 80er Jahren. Eine Auflösung der Funktionen der Stadt und eine dezentrale Siedlungsentwicklung. Das war die Vision der 80er Jahre. Und was der große Unterschied ist, der zentrale Player in den 80er Jahren war ein staatliches Unternehmen, nämlich die Deutsche Post. Ja? Die waren dazu da, die Infrastrukturen bereitzustellen, um diese Form von Telearbeit, Teleshopping, Tele-Entertainment bereitzustellen. Das hat sich sehr stark verändert. Zum einen, wer sind die Treiber dieser digitalen Transformation? Also nicht nur die Form dieser Technologie hat sich extrem beschleunigt, sondern auch die treibenden Interessen, die damit verbunden sind, in enormer Geschwindigkeit diese Technologien in die Städte zu bringen, und auch die Erzählung, die damit verbunden ist, ist extrem positiv entwickelt worden und zielt darauf, dass Städte, und dafür finde ich, solche Bilder habt ihr wahrscheinlich schon oft gesehen, die zielen immer darauf, eine extreme Verdichtung der Städte, also eine Konzentration der Siedlungsentwicklung. Wir können das durch Digitaltechnologien schaffen, eine noch höhere Siedlungsdichte herzustellen und das zu organisieren, und zwar ressourceneffizient zu realisieren. Also eine Verdichtung der Städte, und unter anderem ein zentrales Argument ist dabei immer die Verkehrsflüsse zu optimieren. Ein großes Argument, warum Menschen an den Stadtrand ziehen, ist nicht nur die Preise für den Wohnraum, sondern weil sie auch im Verkehr nicht ersticken wollen, und Digitalisierung soll diese ganzen Probleme lösen. Und die Smart City diskutiert wird, wird immer als positives Experimentierfeld diskutiert, und Smart City ist eigentlich nicht eine Auseinandersetzung mit smarten Technologien in der Stadt, sondern es geht immer um die Innenstadtentwicklung. Ja? Also Smart City findet nicht im suburbanen Raum statt, sondern konzentriert sich auf die Innenstadtgebiete. Und was hat sich verändert seit der Telematik zur Smart City? Also die Technologien haben sich verändert, das habe ich schon erwähnt. Es haben sich aber auch die Governance-Formen verändert durch diese, nicht durch die Technologien, sondern durch die Akteure, die diese Technologien in die Stadt bringen wollen. Das Eingangstor für mehr Public-Private-Partnership. Weil diese IT-Unternehmen so vielversprechende Angebote machen an Stadtregierungen, haben viele Stadtregierungen, vor allem europäische Großstädte, sich entschieden, diese Angebote anzunehmen. Ja? Das sind in der Regel Log-Angebote. Ja? Und wenn Cisco, IBM und andere IT-Unternehmen erstmal in der Stadt drin sind, versuchen sie auch ihre Domäne zu kontrollieren und Städte davon abhängig zu machen. Es hat sich auch verändert, die gesellschaftliche, also die Stadtgesellschaft hat sich verändert, wie wir miteinander kommunizieren, welche Rolle auch Bürger in Städten spielen, dass sie über digitale Technologien, und das haben wir zum Beispiel auch erlebt bei der Olympia-Bewegung, ja, da haben auch viele sich beteiligt an dieser Diskussion über die Nutzung von bestimmten digitalen Kommunikationswegen. Ja? Und auch das sehr erfolgreich genutzt, Informationen auszutauschen und Informationen zu verbreiten. Und was wir auch beobachten, ist das, was die meisten von euch wahrscheinlich kennen unter dem Begriff Digital Divide. Also soziale Segregation in Städten organisiert sich auch entlang des Zugangs zu digitalen Technologien oder eben des Ausschlusses von digitalen Technologien. Und das spielt sich räumlich ab, aber auch zwischen den Generationen, dass bestimmte Generationen, nämlich die älteren Menschen in Städten, den Zugang zu digitalen Technologien nicht haben oder nicht mehr erlernen können. Und das, was ich hier Systemtransformation genannt habe, dass die Handlungsfelder, die ich eben gezeigt habe, digitalisiert werden und dadurch aber auch sehr stark miteinander verschränkt werden. Also die verschiedenen Versorgungsaufgaben der Stadt viel stärker über Datenströme miteinander verbunden werden. Und was ich sehr interessant finde, das passiert vor allem durch sensorbasiertes Stadtmanagement. Das ist eine Technologie, die wir gar nicht sehen. Die spielt zum Beispiel in der Müllentsorgung, in der Parkraumbewirtschaftung eine große Rolle, aber auch in der Überwachung. In Berlin wird das bestimmt auch genutzt. Hier beobachten wir, dass es schon im Frühjahr Trockenphasen gibt. Der öffentliche Grünraum wird nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt. In vielen Städten werden dafür Sensoren genutzt, um genau zu messen, müssen Pflanzen mit Wasser versorgt werden. Dieses Management, wo welche Bedarfe sind, über diese Sensoren, die zentral kontrolliert werden, das zu organisieren. Parkraummanagement heißt, dass Parkplätze mit Sensoren ausgestattet werden und melden können, ob Parkplätze gelegt sind oder nicht, und ich das auf meiner App abrufen kann, wo mein nächster Parkplatz ist. Und diese Sensorverbreitung hat in den letzten 2 Jahren eine enorme Beschleunigung erreicht. Also Städte werden auch zunehmend mit diesen Kontaktstellen der Digitalisierung und der Informationsbereitstellung ausgestattet. Und was sind jetzt die kritischen Perspektiven an diesen Entwicklungen? Zum einen, die Stadt wird ein neues Geschäftsfeld für IT-Unternehmen und diese sogenannten Plattformökonomien spielen zunehmend große Rolle. Die meisten Angebote, die auch viele in ihrem Alltag nutzen, die App zum Fahrradleihen, die App für andere Mobilitätsangebote, basieren in der Regel immer auf Google-Karten. Ja, also hier können wir auch feststellen, dass verschiedene Plattformökonomien miteinander verschränkt werden. Oft sind sie noch verschränkt mit Bezahlplattformen, dass ich bestimmte Angebote nutzen kann und direkt auch mit der nächsten App dann das Fahrrad oder das Auto mieten bezahlen kann. Also ein neues Geschäftsfeld, was hier genutzt wird. Eine Diskussion über das informationale Recht auf Stadt, also das, worauf die meisten als allererstes reagieren, was passiert mit meinen Daten, die irgendwo gesammelt werden, wenn ich ein BVG-Ticket kaufe oder irgendwo meine Daten angebe und erkannt werden kann, was für ein Mobilitätsverhalten ich habe und ähnliches. Also die große Sorge des Datengenerierens und der Datenkontrolle ist ein wichtiges Thema und die Diskussion darum, wie das Recht auf diese Daten organisiert werden kann und wie damit darauf reagiert werden kann. Und da gibt es viele Beispiele. Barcelona ist zum Beispiel eine Stadt, die sich intensiv damit auseinandergesetzt hat, wie kann man das anders organisieren und das informationelle Freiheitsrecht der Bürger bewahren und sich von diesen Unternehmen hier frei machen und Dienstleistungsangebote der Stadt anders organisieren. Ein anderes Kritikfeld, was eine große Rolle spielt, ist Smart City als wettbewerbsorientierte Stadtpolitik zu verstehen. Also Stadt als Unternehmen, das ist genau die Idee, die natürlich diese IT-Unternehmen verfolgen, Stadt zu ökonomisieren, ja, und als Markt zu betrachten. Und da fügen sich auch viele Stadtregierungen selber ein. Ihr wisst, die größten Städte Europas, die großen Städte der Welt stehen oder verstehen sich miteinander im Wettbewerb. Ja. Berlin sieht sich wahrscheinlich im Wettbewerb mit anderen Global Cities, mit London, Sydney und anderen Großstädten. Und die schauen auch darauf, wer ist die smarteste Stadt. Ja. Es gibt laufend von vor allem den großen internationalen Unternehmensberatungen, die machen immer diese Smart City Rankings. Und das ist für Stadtregierung, Berlin zählt dazu, Hamburg auch, die publizieren immer, auf welchem Ranking sie gerade sind. Ja? Und die wissen ganz genau, nach welchen Kriterien werden diese Rankings gemacht, also welche Angebote von E-Governance gibt es für die Bürger, um Stadtverwaltung zu nutzen, wie schnell ist das Internet, das wird dann quantifiziert und zusammengerechnet und dann entsteht das Ranking. Und die Stadtregierung wissen, wenn ich da investiere, dann komme ich in dem Ranking ein bisschen hoch. Ja, also diese Rankings führen auch dazu, dass bestimmte Politiken der Digitalisierung in Städten vorangetrieben werden und andere eben nicht. Und uns hat uns interessiert in dem Buch, was können wir beobachten den Einfluss von IT-Unternehmen untersuchen und ist das schon eine Form von Urbanisierung digitaler Technologien? Ja, also prägen diese digitalen Technologien unsere Vorstellung von Stadtzukunft. Diese Technologien einen prägenden Einfluss auf die Gestalt der Stadt und die Vorstellung, wie Stadt aussehen soll. Und ihr kennt auch alle diese ganze Visualisierung von diesem Großkonzern, die eine bestimmte Idee von Stadtzukunft kreieren. Ja? Wie diese Menschen aussehen, die da abgebildet sind, das sind eigentlich immer junge Menschen mit einem Notebook unterm Arm, die unheimlich kreativ miteinander umgehen. Das ist nicht der Durchschnitt einer Stadt. Ja? Die haben eine bestimmte Vorstellung, wie und von wem Städte genutzt und gestaltet werden sollen. Und die Frage, wie weit ist eine digitale Demokratisierung in Städten möglich? Also können diese digitalen Technologien, es geht ja nicht darum, Technologien zu verdammen, sondern zu verstehen, Technologien sind nicht neutral, sondern wirken normierend, universalisierend. Und kann man diese digitalen Technologien auch für eine Idee von Demokratisierung nutzen, die eine Stadtgesellschaft braucht und sich wünscht? Ja? Und eine Beobachtung, die auch über Deutschland und Europa hinausgeht, inwieweit werden Smart City Visionen globalisiert. Es gibt vor allem in Ländern in Südostasien gibt es nicht nur Digitalisierung von Städten, sondern es gibt neue Städte, die als Smart Cities gebaut werden. Indien ist da immer ein großes Beispiel, Korea ist ein großes Beispiel. Und da werden bestimmte Ideen von Stadt gebaut. Und eine bestimmte Idee, was Sicherheit in der Stadt ist, ja, wie soziale Kommunikation organisiert werden soll in Städten. Und wir können beobachten, dass die Idee von europäischer Stadt mit einem Zentrum und einer Funktionsmischung transferiert wird mit diesem Smart City-Ideal in andere Regionen der Welt. Okay, soweit zu dem Rahmen. Ein paar Stichworte zu einem Beispiel, nämlich Mobilität. Inwiefern digitale Infrastrukturen hier eine Rolle spielen. Und ich habe bis jetzt nur über IT-Unternehmen gesprochen. Bei dem Beispiel Mobilität finde ich es sehr interessant zu beobachten, wie IT-Unternehmen und traditionelle Industrieunternehmen, nämlich Automobilunternehmen, hier zusammenspielen. Und ihr habt wahrscheinlich auch alle beobachtet, dass die großen deutschen Automobilunternehmen zunehmend in den Carsharing-Markt eingestiegen sind. Das ist nämlich auch ein Markt. Das ist nicht einfach eine Dienstleistung für eine Sharing-Economy, die wir alle gut finden, sondern die Erkenntnis, das ist auch ein Markt. Und da geht es gar nicht so sehr darum, viel Geld zu verdienen damit, dass wir diese Autos leihen, sondern das ist zum einen Markt, um Daten zu generieren, nämlich zu erkennen, was sind Mobilitätswege. Und was eine große Rolle spielt, das ist, sind nicht zufällig nur deutsche Unternehmen. Ja? In Deutschland finden sich bis jetzt nur deutsche Automobilunternehmen im Carsharing-Bereich, sondern das ist auch ein Marktzugang. Ja? Und die Behauptung ist immer, das ist gut für die Umwelteffizienz in Städten. Bis jetzt haben diese Unternehmen sich geweigert, das zu evaluieren. Die Vermutung ist, dass es eher dazu führt, dass noch mehr Menschen Auto fahren, weil bis jetzt ist die Beobachtung, dass diese Carsharing-Angebote vor allem von Nutzerinnen angesprochen werden, die vorher mit ÖPNV, Fahrrad oder zu Fuß unterwegs waren. Also eine Zusatzaktivität durch Automobilität und eben nicht Leute anspricht, die ihr Auto abschaffen und dann in die Carsharing einsteigen. Und was beobachtet werden kann, das ist hier ein Angebot von BMW. Das sind keine Altwagen, sondern das sind Luxuswagen und das sind vor allem zunehmend E-getriebene, stromgetriebene Wagen. Ich würde behaupten, das sind Einstiegsdrogen. Ja? Also probiert mal unseren BMW Cabrio mit E-Antrieb aus, um Leute auch damit anzutriggern, diese Autos zu kaufen. Also das soll primär dazu führen, dass diese Unternehmen mehr auch Kaufwagen in die Stadt bringen. Carsharing ist ein Angebot. Das andere, was in Hamburg eine große Rolle spielt, ich weiß gar nicht, sind die in Berlin auch unterwegs? Das ist eine Form von, das nennen die Ride-Pooling, also das ist ein Angebot, dass ich einen Kleinbus bestellen kann und es werden Fahrten aufeinander abgestimmt, dass möglichst viele Leute dann unterwegs sind. Und das ist ein Angebot von VW und ich habe das nicht zufällig mitgebracht, weil ich aus Hamburg komme, sondern in Hamburg spielt das sind diese ganzen Anbieter extrem unterwegs in der Stadt. Und die Hamburger Stadtregierung forciert das auch oder lädt sie sehr proaktiv ein, weil Hamburg in 2 Jahren der Ausrichter der weltgrößten Transportkonferenz ist und das läuft unter dem Motto smart und effizient und die wollen bis dahin diese ganzen Angebote in der Stadt sichtbar machen. Deswegen haben diese Anbieter einen gleichen Zugang in Hamburg. Also Meuer ist im Moment mit 200 auch mit E-Fahrzeugen unterwegs. Im nächsten Jahr sollen nochmal doppelt so viele dazukommen. Und was wir bis jetzt beobachten können, es gibt einen Riesenstreit mit den Taxianbietern, die befürchten, dass es eine Kannibalisierung der Taxi- und auch der ÖPNV-Angebote sind. Denn da, wo diese Anbieter unterwegs sind, die auch einen Preiskampf gegen den ÖPNV machen, dass andere Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs rückgebaut werden. Ein anderes Angebot von der Deutschen Bahn, die hier ja auch in Berlin mal eine große Rolle spielt, wenn die S-Bahn mal nicht fährt, also neuen Shuttle-Dienst. Und Shuttle-Dienst ist auch eine Konkurrenz für vor allem Busangebote, für Strecken, die eben nicht gut ausgebaut sind mit einer Bustaktung, wird angepriesen, dass diese Shuttle-Anbieter auf Abruf genutzt werden können. Und damit soll unter anderem auch fahrerloses Fahren, autonomes Fahren in die Stadt gebracht werden als neue Idee und damit auch eine Akzeptanz für dieses autonome Fahren sichtbar zu machen. Ein weiteres Angebot, was eine große Rolle spielt, diese Mobilitätsdienstleister miteinander zu vernetzen. Ja? Es gibt verschiedene Städte, Hamburg macht das zum Beispiel, das heißt Switch, dieses Angebot, wo Fahrradverleih, verschiedene Carsharing-Angebote und auch der öffentliche Personennahverkehr miteinander verbunden werden. Ich kann ein Ticket kaufen und diese Angebote zusammen nutzen. Also damit soll dieser sogenannte Modus Split, dass ich für einen Weg verschiedene Verkehrsmittel nutze, um in der optimalen Geschwindigkeit von A nach B zu kommen, das als Dienstleistung angeboten werden. Das läuft natürlich auch über Apps, wo ich abrufen kann, wie soll mein Weg aussehen, und dann springe ich von einem Verkehrsmittel ins nächste. Und VW hat ein eigenes Angebot, das heißt Wii, was sie gerade ausbauen, wo sie diese ganzen Angebote Carsharing, Carpooling, Fahrrad und auch Parkplatzsuche miteinander kombinieren und ich das mit einer App abrufen kann, wie ich meine Wege organisieren kann. Also sehr stark, ihr seht es ja, überall habe ich auch die Smartphones eingeblendet. Das läuft alles über App-Smartphones, dass ich im öffentlichen Raum mich über meine Mobilitätsmöglichkeiten informieren kann. Und das kann man gut finden, das kann man kritisieren, aber zu beobachten ist erstmal, dass hier diverse Plattformökonomien am Start sind. Also auch Google ist hier immer die Grundlage. Bezahlplattformen werden natürlich genutzt. Und die großen Automobilunternehmen sind hier der Treiber. Was bei Wii dazu kommt, das Auto der Zukunft ist ein fahrender Computer. Die werden hier mit drei Computern fahren und die Idee ist, dass ich ein Standardauto kaufe und diesen Computer über eine Riesencloud, die Google bereitstellt, Microsoft bereitstellt, die Nutzungsbedarfe, die ich im Auto habe, einfach eingespielt werden können. Das wird das Auto der Zukunft sein, das zunehmend von IT-Unternehmen quasi produziert wird und die Automobilunternehmen noch die Google bauen. Und ist das Ganze überhaupt ein Beitrag für die Umwelteffizienz in Städten? Ich liebe dieses Foto. Wie viel Platz brauchen Fußgänger und wie viel Platz braucht es, wenn diese Fußgänger alle in einem Auto sitzen? Das braucht viel mehr Platz. Und die Abbildung zeigt natürlich, egal ob wir U-Bahn nutzen oder autonomes Fahren oder E-Carsharing oder was auch immer, das ist immer ein Auto, was Platz wegnimmt. Ich würde sogar behaupten, mit den Carsharing-Angeboten wird noch mehr Platz beansprucht. Das bringt erstmal gar keine Erleichterung für die Verkehrswegeübernutzung durch Automobile. Also die Frage, ob das nicht stärker noch die Straßen verdichtet, diese Angebote. Und eine zweite Frage ist, es gibt zunehmend Angebote, die die Parkraumsuche erleichtern sollen mit diesen Apps. Also, dass ich immer sofort erkennen kann, wo ist noch ein Parkplatz frei, über diese Sensoren, die den Parkplatz nutzen, überwachen. Zukünftig wird das sogar möglich sein, wenn alle Autos damit ausgestattet sind, dass ich den Platz auch reservieren kann, dass nur mein Auto dann auf den Parkplatz drauf kann und ich dann automatisch die Parkzeit abgebucht bekomme. Das führt dazu, nicht nur, dass die Parkplätze effizient genutzt werden, sondern dass einfach noch mehr Autos rumstehen und dass das dazu führt, wenn ich weiß, da ist ein Parkplatz für mich reserviert, dass ich dann in die Stadt reinfahre. Ja, und sonst vielleicht überlege, ich fahre in den Stadtrand und nehme dann vielleicht den ÖPNV oder steige aufs Fahrrad. Okay, also inwieweit ist das überhaupt ein Beitrag für eine nachhaltige Stadt? Also dieses Narrativ, ökologische Modernisierung, effizientere Nutzung von den städtischen Materialitäten, das ist das große Versprechen. Und die Fragen, die ich immer diskutiere, bringt das überhaupt was für eine intergenerationale Gerechtigkeit? Also ist das ein positiver Effekt für zukünftige Generationen, was wir hier machen? Oder ist es einfach eine noch größere Verdichtung und eine noch größere Materialitäten, Städten, die wir ansammeln, mit dem großen Versprechen, dass es über Digitalisierung schon klappen wird. Und eine zweite Frage ist natürlich, ist es auch international gerecht, diese ganzen Technologien und vor allem diese PKWs mit den Riesencomputern, die brauchen ganz viel Rohstoffe, ja, damit die erstmal hergestellt werden können. Also und die sozialen und ökologischen Kosten, das kennt ihr wahrscheinlich alle, da wo die Materialien abgebaut werden, wollen wir alle nicht leben, ja, auch unter den Arbeitsbedingungen, in denen die hergestellt werden, die sind auch nicht akzeptabel. Und die Frage, ist es überhaupt effizient? Das ist ja das große Versprechen. Die Frage von Suffizienz, nämlich dass wir Konsummuster verändern, kommt in der Smart City überhaupt nicht vor. Ja? Dass eine Lebensqualität in Städten, ein gutes Leben in Städten vielleicht stärker sich an Genügsamkeit und Suffizienz orientieren sollte, wird mit der Smart City, mit dem großen Versprechen, ausgeklammert und damit werden auch Infrastrukturen sind gebaute Infrastrukturen, die lange in den Städten uns begleiten werden und damit auch eine alternative Zukunft der Städte verbauen. Ja?